MenaWatch, der unabhängige Nahost-Think-Tank.
Herzlich willkommen, liebe Zuseher und Zuseherinnen. Hier sehen wir uns schon wieder, zum dritten Mal binnen kürzester Zeit. Es ist mir wieder eine Freude, heute wieder Thomas von Ostensacken zu Gast zu haben, von der Entwicklungshilfeorganisation Wadi e.V., die seit den frühen 1990er Jahren im Nordirak, im kurdischen Nordirak tätig ist und den Sie sicher von den Videos, die wir gemacht haben und auch durch die Beiträge, die er auf unserer Webseite geschrieben hat, sicher schon kennen. Zur Vorgeschichte, wir haben uns in den letzten Tagen zweimal schon unterhalten über die aktuellen Vorgänge in Syrien. Das eine Mal am Freitag, also noch vor dem Sturz von Assad. Das zweite Mal dann am Sonntagabend, schon nach dem Sturz von Assad. Und wir haben beide Male versucht, einfach ein bisschen Licht in die Ereignisse zu bringen, ein bisschen aufzuarbeiten, was da eigentlich geschehen ist. Jetzt haben wir es Mittwoch am frühen Nachmittag und wir wollen uns einerseits nochmal mit den aktuellen Ereignissen beschäftigen und dann nochmal ein bisschen einer tiefergehenden Frage zuwenden. Aber zuerst mal also herzlich willkommen, Thomas. Danke, dass du dir nochmal Zeit für uns nimmst. Und vielleicht zum Beginn eben, wie gesagt, die Frage, jetzt sind es eben 3 Tage, seit Assad gestürzt ist. Was ist denn seitdem geschehen? Was kann man denn bis jetzt aus dem, was sich entwickelt hat, schon ablesen über die weitere Zukunft des Landes?
Gut, also heute sprechen wir mal weniger über den Norden, wo die Situation weiter extrem angespannt ist und völlig unklar ist, wie sich die Situation zwischen diesen von Erdogan unterstützten Milizen der Syrian National Army und den Kämpfern der Syrian Democratic Forces, die ja zur kurdischen PYD -PKK gehören, entwickelt, sondern konzentrieren uns mal auf das auf Damaskus. Was inzwischen relativ klar ist, ist der Sturz oder die Ereignisse am Sonntag waren extrem unblutig und die Armee, die Sicherheitsdienste, die Geheimdienste und auch große Teile des bestehenden der Baas-Regierung haben im Prinzip die Macht an die Milizen des HTS übergeben. Also wir hatten das ja schon, es gab keinen Last Stand, es gab keine großen Gefechte. Und momentan ist die Situation vergleichsweise ruhig, erstaunlicherweise noch. Normalerweise brechen ja nach solchen Regime-Change dann auch sehr schnell unterschiedliche bewaffnete Auseinandersetzungen aus, es wird Rache geübt, Leute versuchen zu plündern, etc. pp. Wovon Syrer im Moment alle komplett sozusagen vereinnahmt sind, sind die Bilder aus den Gefängnissen, die befreit werden, vor allen Dingen Setnaya, aber es ist nicht nur Setnaya. Ich habe gerade von einem syrischen Bekannten gehört, dass sie alleine um Damaskus herum 27 Untergrundgefängnisse vermuten, von denen Leute nicht mal wissen, wo sie sind. Es hat wohl auch, was wir alle befürchtet haben, zu Massenerschießungen gekommen, bevor die Gefängnisse befreit wurden. Und jetzt die Leute, die Glück in Anführungsstriche haben können, Angehörige, Verwandte, Freunde sozusagen in die Arme nehmen, die zum Teil so hoch traumatisiert sind, dass sie gar nicht mehr sprechen können, weil sie jahrelang in diesen Gefängnissen gefoltert und festgehalten wurden. Und andere suchen in Listen, Videos, ob Angehörige, die einfach verschwunden sind, dort getötet wurden, wo sie sind. Und das ist das große Trauma in Syrien. Kommen wir vielleicht später noch drauf zu sprechen, weil letztlich jeder irgendjemanden hat, im engeren oder weiteren Bekanntenkreis, der von dieser Mischung aus Verschwinden und dann irgendwie in Gefängnissen tot oder lebendig wieder auftauchen betroffen ist. Ne? Nur als Beispiel, als die Caesar Files, also diese aus dem Land geschmuggelten Videos und Dokumente aus syrischen Gefängnissen im Westen veröffentlicht wurden, hat ein sehr guter Freund von mir sie durchgegangen und dort, weil sie das Bild seines verhungerten guten Freundes von denen gefunden, mit denen er 2011 zusammen in Damaskus demonstriert hat. Und es war klar, sie haben den einfach schlicht systematisch und langsam verhungern lassen. Und das ist etwas, was eigentlich jeden Menschen in Syrien jetzt betrifft. Auf der anderen Seite ist ja inzwischen in einer Art von Übergangsregierung in Damaskus gebildet worden, mit der Ankündigung, es werde im März dann Wahlen geben. Und bei dieser Übergangsregierung ist auffällig, wie gut letztlich ehemalige Baas-Regierungsmitglieder damit den neuen starken Männern mit Bärten von der HTS letztlich können, wie smooth das alles gegangen ist und der Typ, der in Idlib, also in dem Gebiet, das nicht unter Assads Kontrolle stand, in den letzten Jahren quasi der informelle Premierminister gewesen ist, ist das jetzt auch in Damaskus geworden. Und die große Frage, die sich jetzt stellt, ist, was sind jetzt die nächsten Schritte dieser Regierung, die eben hauptsächlich aus Islamisten und eben ehemaligen Assad-Regierungsleuten besteht? Werden die ihre Versprechen einhalten, nicht gegen Minderheiten vorzugehen, Frauen sich so kleiden zu lassen, wie sie wollen? Da gibt es ganz unterschiedliche Berichte. Es gibt einerseits Szenen, wo das sich zu bewahrheiten scheint. Andererseits kommen aber auch gerade Meldungen, dass irgendwelche Leute den Alkoholladen im Duty-Free-Shop im Damaskus-Flughafen zerstört haben. Und das ist immer ein relativ schlechtes Zeichen. Also es ist sehr, sehr gemischt, was da an Bildern kommt. Und ich würde erst mal so sagen, was klar ist, also nicht eher unorganisierte Oppositionsgruppen, Vertreter der Zivilgesellschaft haben relativ wenig im Moment zu sagen. Das sieht so aus, dass da wirklich die Regierung versucht, den alten Machtapparat zu übernehmen und irgendwie zu einer Koexistenz von ehemaligen und neuen Machthabern zu kommen.
Vermutlich auch einfach deshalb, weil HTS oder diese Milizen ja auch einfach viel zu schwach wären und überhaupt nicht so verankert sind, dass sie das Land oder zumindest den Teil, der nicht unter kurdischer Kontrolle steht, dass sie den wirklich unter Kontrolle halten könnten, oder?
Den Süden nicht. Den Norden haben sie unter Kontrolle. Der Norden ist auch das Gebiet, wo sie herkommen. Und jetzt war die große Frage, was machen die in Damaskus? Inkludieren die in Damaskus andere, eher unorganisierte, schwächere Rebellengruppen, Gruppierungen aus der zivilgesellschaftlichen Opposition, die es ja auch gerade im Süden von Damaskus immer gegeben hat? Oder machen sie eher sozusagen, dealen sie eher mit der in Anführungsstrichen gestürzten Regierung? Momentan sieht es eher nach Zweitem aus.
Es erinnert ein wenig, ich meine, natürlich waren die Voraussetzungen ein bisschen andere und das Regime dort ist gestürzt gewesen, aber also es erinnert ein bisschen so an die Frühgeschichte des IS, also diese Verbindung von ehemaligen Saddam-Leuten mit Islamisten ist doch im Prinzip der personelle Kern des frühen IS gewesen.
Ja klar, nicht nur des frühen IS, es ging ja früher zurück. Also nach dem Sturz von Saddam bildeten sich ja sozusagen diese Al-Qaida-Irak, irakische Widerstand damals 2004, 2005, extrem brutal im sunnitischen Dreieck. Diese ganzen Dschihadisten da konnten nur so stark werden, weil sie ganz, ganz massiv auch von Syrien unterstützt worden sind. Also Al-Jolani, der jetzige neue starke Mann in Syrien, ist ja darüber stark geworden. Der ist damals unterstützt von Assad in den Irak gefahren und hat da rumgemordet. Und schon sehr früh konnte man feststellen, also Dschihadisten und Mitglieder des gestürzten irakischen Baas-Regimes haben da so eine Amalgamierung eingegangen, die dann später im Islamischen Staat gemündet ist, wo dann Jolani raus ist. Das wollte er nicht mehr. Und die Effizienz, auch die Brutalität, diese extrem gute Organisiertheit des Islamischen Staates, das waren weniger die Dschihadisten, sondern die Ex-Baas-Geheimdienstleute aus dem Apparat von Saddam Hussein. die letztlich dafür gesorgt haben, dass der Islamische Staat auch im Vergleich zu anderen dschihadistischen Organisationen so extrem effizient in seinen Morden war. Ja, und auch eine extrem gute Propaganda hatte und einen extrem guten auch Geheimdienstapparat.
Ich kann mich noch erinnern, es gab ja damals dieses berühmte Kartenspiel, das die amerikanischen Soldaten bekommen haben, auf dem die meistgesuchten Regimevertreter eben abgebildet waren. Und einige von denen sind ja dann in der Führungsspitze des IS wieder aufgetaucht. Was aber natürlich die Frage aufwirft, auch jetzt in Bezug auf Syrien, man hört doch die ganze Zeit, ja, aber das syrische Regime und der IS, die sind doch so verfeindet, oder das syrische Regime habe doch immer gegen Islamisten gekämpft, wie könnten die jetzt gemeinsame Sache machen? Ist das schon wieder so eine Geschichte, die einfach nicht gestimmt hat?
Die stimmt von vorne und hinten nicht. Also wir müssen jetzt ja auch Islamisten und Islamisten unterscheiden. Also es gibt schiitische Islamisten, das sind die Hisbollah, das sind schiitische Milizen aus dem Irak. Und es gibt sunnitische Islamisten, wie etwa Al-Qaida, der Islamische Staat, die Muslimbrüder. Und dann gibt es nochmal unter den Sunniten Islamisten, die eher den Muslimbrüdern zuneigen und Islamisten, die eher den Salafisten zuneigen und deren ehemaliges oder noch immer sozusagen großes Unterstützerpool in den Golfstaaten Saudi-Arabien und den Emiraten liegen. Und untereinander sind die auch wiederum komplett zerstritten. Also es ist alles eine sehr, sagen wir mal, unübersichtliche Szenerie. So ein bisschen wie früher mit linken Gruppen, wo auch niemand wusste, warum Trotzkisten, Maoisten und wiederum Stalinisten so mehr hassen als ihre vermeintlichen imperialistischen Gegner. Also so sieht auch die islamistische Szene aus. Also erstmal ist klar, weil Syrien von Alawiten regiert gewesen ist und Alawiten sind eine Splittergruppe der Schia, war Syrien immer extrem eng mit der Islamischen Republik Iran verbündet, auch schon im ersten Golfkrieg. Syrien war der einzige arabische Verbündete des Iran im ersten Golfkrieg zwischen Irak und Iran, wo alle anderen arabischen Länder den Irak unterstützt haben. Was wiederum sehr, sehr unübersichtlich ist, weil beide Länder baathistisch gewesen sind. Also beide Länder hatten eine baathistische, panarabische Regierungsform und Ideologie, waren aber untereinander verfeindet wieder. Das ist der Nahe Osten. und deshalb auch gab es immer diese extrem engen Verbindungen, schon bis in die 80er Jahre hinein, zwischen dem Assad-Regime und der Hisbollah in Libanon und dem Assad-Regime und dem Iran und damit allen anderen Akteuren, Milizen, Terroristen, Parteien, die sozusagen mit dem das Projekt der Islamischen Republik Iran unterstützen oder Teil davon sind. Dann haben wir auf der anderen Seite diese unterschiedlichen sunnitischen Islamisten, die eben zum Teil Muslimbrüder sind und zum Teil radikale Dschihadisten, was dann in wiederum von Al-Qaida bis zum Islamischen Staat reicht oder eben auch selbst bis Afghanistan, wobei die Taliban da eine absolute lokale Sonderstellung einnehmen. Beide baathistische Regimes, also sowohl im Irak wie in Syrien, haben immer so eine Art von taktischer Hassliebe mit islamistischen Organisationen. Also Islamisten sind einerseits in sehr vielen Verbündeten. Man teilt ganz grundsätzliche Überzeugungen. Man ist gegen den Westen, man ist gegen Demokratisierung, man hasst Israel, man hasst die USA, man ist für autokratisch-diktatorische Regierungsformen, möchte keine pluralen Gesellschaften haben und stand eher immer in Konkurrenz ein bisschen zueinander, wer da konsequenter und radikaler in dieser Position ist. Das ist einerseits eine Konkurrenzsituation gewesen, andererseits aber auch immer eine Form der Kooperation in Zeiten der Schwäche. Ich denke, das deutlichste Beispiel ist der Irak nach der Schwächung im Krieg damals 91, wo Saddam Hussein ganz gezielt versucht hat, sozusagen Islamisten auf seine Seite zu ziehen. und etwa dieses Allah Akbar in die Fahne hat schreiben lassen, was eigentlich der vermeintlich säkularen Ausrichtung eines baathistischen Staates komplett widerspricht. In der Zeit ist zum Beispiel auch Abu al-Baghdadi, der Führer des Islamischen Staates, aus dem Gefängnis gelassen worden und hat relativ unbehelligt in Bagdad leben können. Und umgekehrt ist es so, dass auch das Assad-Regime mit sunnitischen terroristischen Organisationen oder Parteien ein immer recht gutes Verhältnis hat. Wir dürfen nicht vergessen, die Hamas saß bis 2012 in Damaskus. Das war ihr Hauptort. Das heißt, Hamas hatte extrem enge Beziehungen zu Assad, wie ganz viele andere entsprechenden den Muslimbrüdern nahestehende Organisationen, auch solange es nicht Muslimbrüder in Syrien waren, die in Syrien gegen das Regime aktiv gewesen sind. Das ist ganz wichtig. Nach 2012 oder 11, den friedlichen Massenprotesten gegen das Assad-Regime, wusste Assad, es ist einfach extrem hässlich, was er da macht. Also er schießt in Demonstrationen rein. Jeder, der es wissen wollte, wusste, wie es in syrischen Gefängnissen aussieht. Die Opposition auf den Straßen von Hama, Homs, Damaskus war extrem sympathisch, hat gesungen. Also ließ sich da wenig sozusagen öffentlichkeitswirksam machen. Und da hat Assad etwas getan, was zeitgleich zum Beispiel auch im Jemen passiert, ist einfach die Gefängnisse aufgemacht und alle Al-Qaida-Leute und Dschihadisten aus den Gefängnissen gelassen, in der Hoffnung, dass sich diese Opposition islamisiert, man hässliche Bilder hat und sagen kann, wir sind ja das kleinere Übel. Also weil wenn wir stürzen, ja, dann kommen die Islamisten an die Macht. Dasselbe Prinzip im Jemen zeitgleich stattgefunden, wo man weiß, Mohammed Saleh im Jemen hat die Al-Qaida auch noch bezahlt, damit sie sozusagen gegen ihn aktiv wird und er dem Westen sagen kann, guck, wenn ich stürze, kommt Al-Qaida an die Macht. Und diese extrem vielfältigen Beziehungen und Verhältnisse zwischen dem Assad-Regime und diesen unterschiedlichen islamistischen Akteuren sind extrem wichtig zu wissen, weil es liegt an Assad, dass heute überhaupt es eine so islamistische Opposition in Syrien gibt. Die gab es vorher nicht. Die hätte es auch nicht so gegeben, wenn Assad 2012/13 gestürzt worden wäre, wie ja damals auch die Forderung gewesen ist, sondern Akteure wie Al-Qaida, wie HTS, wie unterschiedliche andere islamistische Organisationen, internationale Dschihadisten etwa aus China oder aus anderen Ländern, die jetzt in Syrien aktiv sind, hätte es nicht gegeben und funktionieren bis heute eigentlich. Also in der Außenwahrnehmung steht Assad als die Alternative zum Islamismus da. Und das ist seine stärkste Trumpfkarte. Aber jetzt sehen wir wiederum, dass in Realität, also wenn es dann um Verhandlungen in Damaskus geht, um Machtübergabe, diese Unterschiede so relevant gar nicht sind. Wie man eben auch sieht, der gemeinsame Hass auf Schiiten, Kurden, Demokratie, Westen, alles Mögliche verbindet ehemalige Al-Qaida-Leute und ehemalige irakische Baathisten viel mehr, als dass irgendetwas sie trennt. Das heißt, sie bilden zusammen eine Organisation wie den Islamischen Staat.
Jetzt war schon mehrfach das Stichwort Baathismus ist gefallen. Wir haben schon im letzten Video auch darüber geredet, wo du ja völlig zu Recht darauf hingewiesen hast, dass mit dem Sturz Assads erstmal das Zeitalter des Baathismus im Nahen Osten zu Ende geht. Jetzt müssen wir schauen, wie das jetzt weitergeht oder ob der sich nicht in Kooperation mit HTS vielleicht doch noch irgendwie am Leben erhalten kann. Aber wir haben daraufhin auf YouTube einen Kommentar bekommen von jemandem, der geschrieben hat, ja, was ist denn Baathismus eigentlich genau? Er hat dann geschrieben, er hat das immer für quasi die arabische Version des real existierenden Sozialismus gehalten und hat eben gefragt, könnt ihr darüber mal ein Video machen? Naja, wir wollen also diese Anregung jetzt aufnehmen und uns etwas grundsätzlicher darüber unterhalten. Also ganz banal gefragt, was ist denn jetzt der Baathismus? Ist es der real existierende Sozialismus in der arabischen Welt, wie unser YouTube-Seher gesehen hat?
Wenn wir einen National davor setzen, ja.
Ja. Also, und oder ein anderes Bild noch, also der berühmte Nahostforscher, Historiker Bernard Lewis hat einmal in einem Interview von der Baath-Partei als dem Klon der NSDAP gesprochen.
Genau.
Also was ist der Baathismus? Ganz banal gesagt.
Der Baathismus ist eine auf den Eine der verschiedenen Strömungen, die sozusagen infolge der antikolonialen, panarabischen Aufbruchs oder der Bewegung Ende des 19. Jahrhunderts entstanden sind. Damals ging es ja um die Frage sozusagen, wie können wir wieder eine große arabische Nation schaffen? Wie können Araber, die früher eine der bedeutendsten Akteure in der Welt gewesen sind, Stichwort Bagdad, Damaskus, Cordoba und so weiter und so fort, überhaupt in den, wie konnte es dazu kommen, dass wir heute von Franzosen, Türken, Briten kolonialisiert sind, dass wir ein relativ unwichtiges Backwater der Weltpolitik sind. Wir wollen das aber nicht sozusagen auf dem Ticket Islam machen, sondern Christen, Muslime, damals auch viele Juden gemeinsam sozusagen etwas Neues schaffen und so, wie es früher mal diese florierenden arabischen Großreiche geht, daran wollen wir sozusagen wieder anknüpfen und in die Moderne mit etwas eintreten, wie mit einer arabischen Vereinigung, die dann auch wieder zu Prosperität, Entwicklung und eben auch einer wichtigen Position in der Weltpolitik führt. Das sozusagen ist erstmal die gar nicht so verkehrte Grundlage von dem, was man heute so Panarabismus nennt. Und sie hat auch immer eine Stoßrichtung, wir sind modern, wir wollen das nicht auf dem Islam-Ticket machen, sondern eher auf der Idee von arabischer Gemeinsamkeit, arabischer Sprache, arabischer Kultur, die immer einschließend war, in der eben auch Christen und andere einen Platz haben. In den 20er und 30er Jahren muss man jetzt ja auch wissen, schaute die ganze Welt nun auf Bewegungen, die sozusagen den vermeintlich maroden Westen, der ja zugleich auch die Kolonialmächte im Nahen Osten waren, mit England und Frankreich, bestürzen würde. Da gibt es unterschiedliche Bewegungen, auf die Menschen in der im gesamten sogenannten Dritten Welt schauten. Das waren die Faschisten in Italien, das waren die Nazis in Deutschland und das war die Sowjetunion unter Stalin. Waren diese aufstrebenden neuen Schichten in der arabischen Welt, vor allen Dingen Militärs, Lehrer etc. pp., alle nicht so super angetan von Kommunismus. Also orientierte man sich an Italien und Deutschland. Weil man hatte ja auch dieselben Probleme. Also gerade Deutschland, sozusagen, wo das Volk vor dem Staat existierte, die schwachen, unterdrückten Völker auf der Weltbühne, die jetzt sozusagen ihren Platz auf der am Tisch der Großen mit Hitler und Mussolini sich erobern wollten. Und das wurde dann zum Vorbild. Und dann baute ein syrischer Christ, Michel Aflaq, sozusagen so eine sehr eklektizistische Ideologie aus ein bisschen starkem Staat, Schaffung von homogenem Volk, Einparteiensystem, Antisemitismus, extreme Ausrichtung gegen Parlamentarismus und Westen, zusammen, die in diesen neuen Schichten sehr, sehr großen Erfolg einerseits hatte und andererseits gab es diesen ganz, ganz enormen Einfluss in Damaskus, Bagdad, Kairo der Nazis in den 30er Jahren. Man kennt das aus der Kooperation mit dem Mufti von Jerusalem, das war auch so eine dieser panarabischen Figuren. Weniger bekannt ist Rashid al-Ghayani im Irak, der 42 versuchte, mit deutscher Unterstützung da einen Putsch zu machen. Das ging einher mit dem ersten Pogrom in Bagdad. Und ich denke, es ist sehr aussagekräftig, dass die Jugendorganisation von Ghayani braune Hemden trug. Und damals wurde die ganze Presse in Bagdad von den Nazis unterstützt. Und das ist sozusagen schon mal die historische Grundlage, die man dann in Syrien nach der Unabhängigkeit wirklich sehr, sehr deutlich sieht, wer baut zum Beispiel in Syrien ganz massiv mit am neuen syrischen Staat. Das sind Ex-Nazis. Die Syrer, ebenso wie die Ägypter, werden sozusagen attraktives Ziel für Kriegsverbrecher, nationalistische Kriegsverbrecher, die dann in dieser Zeit da eine wichtige Rolle spielen, sowohl beim Aufbau von Waffenprogrammen als auch ideologisch. Und Alois Brunner, ein ganz übler Nazi-Kriegsverbrecher, hat den Rest seines Lebens als Staatsgast in Syrien verbracht. Und es passt, dass dem ersten sozusagen Geheimdienstchef, der noch lange unter Assad in seinem Platz war, der hat sozusagen sein Folterhandwerk von Brunner gelernt. Das sind so. Und für diese Leute, also es gibt ein Zitat von einem alten Bassisten, also wir saßen Damaskus und die Nazis waren für uns die großen Vorbilder. So. Und das hat man als Bassismus sozusagen, dann haben sich diese sukzessive bassistische Parteien sowohl in Syrien wie im Irak an die Macht geputscht in den 60er Jahren und wirklich totalitäre Staaten errichtet im Sinne von Hannah Arendt. Ich habe das selbst in beiden noch erlebt. Also man kann sich nicht vorstellen, wie diese bassistischen Regimes war. Das war Orwell pur. Geheimdienst hat alles kontrolliert. Jede Dissidenz ist sofort bestraft worden. Überall hängen, und das ist Teil dieser Struktur, diese Bilder der Herrschenden an jeder Straßenecke, in jedem Café. Sie sind überall. Big Brother is watching you. Und wer je zum Beispiel in Damaskus war, kennt diese Jungs mit den Sonnenbrillen, die an jeder Straßenecke sitzen. Das ist der Geheimdienst. Ne? So.
Beziehungsweise muss man in Damaskus, im Fall von Syrien sagen, es ist nicht der Geheimdienst, sondern also
es sind viele im Irak
15,
auch.
Also bis zu 15 verschiedene Geheimdienste, weil die ja sich alle ja gegenseitig auch nicht vertraut haben und der jeweilige Herrscher auch immer gefürchtet hat, dass sie am nächsten Putsch gegen ihn selber arbeiten. Also Syrien war ein Land, in dem so viel Putsche stattgefunden haben wie in kaum einem anderen Land der Welt, bis also der
Assad Senior an die Macht kam. Muhabarat. Geheimdienst, ja. Da läuft jedem ein kalter Schauer in den Rücken, wenn man nur dieses Wort Muhabarat hört. Ja? So. In beiden Ländern, im Irak stärker noch als in Syrien, ging das einher mit einer extrem anti-israelischen, anti-westlichen Rhetorik und einer brutal gewaltsamen Homogenisierung der Bevölkerung. Also die ersten Opfer waren alle, die nicht sozusagen die nicht in dieses Bild der neuen arabischen Nation passten. Es ging einher mit einer Arabisierung von Christen, die mussten sich arabische Namen anlegen, mit Kampagnen, brutalsten Kampagnen gegen Kurden, wo die sozusagen auf Selbstbestimmung bestanden, jeweils gegen die andere Konfession. Also der irakische Bassismus fußt auf den Sunniten im Irak, also war er extrem antischiitisch, war in Syrien, es ist umgekehrt, der Bassismus fußt hauptsächlich auf Alawiten, hat also immer so ein bisschen Zug, nicht ganz so schlimm gegen Sunniten. Und was in beiden Ländern mit unterschiedlicher Ausprägung aufgebaut worden sind, und man muss das wirklich sagen, totalitäre Geheimdienst-Terrorsysteme. Es ist kein Zufall, dass das eins der ersten Bücher überhaupt in den 80ern über das System im Irak, das immer noch sehr lesenswert ist, von Kanan Makia, das heißt Republik der Angst. Und ist die Republik der Angst gewesen. Und Kanan Makia sozusagen nutzt Hannah Arendts Analysen des Totalitarismus als Grundlage, um zu erklären, wie der Irak funktioniert. Und ich denke, in beiden Ländern, wenn man das nicht kennt, kann man sich nicht vorstellen, mit welcher Brutalität diese Regimes geherrscht haben. Also im Zentrum von beiden, jetzt auch in Syrien, wo man es ja sieht, ne, das, was in Syrien jetzt das Setnaya-Gefängnis ist, wo wir ja alle die Bilder gesehen haben, das ist eins von sehr vielen. Ja, das zweite war Tadmor, das 2015 der Islamische Staat in Anführungsstrichen befreit. Und im Irak war es Abu Ghraib. Ja, denn diese Gefängnisse sind sozusagen in einer gewissen Hinsicht nicht Gefängnisse, in der Leute bestraft werden oder Strafen absitzen. Diese Gefängnisse sind das Herz bassistischer Herrschaft. Jeder Bürger in diesen, Bürger ist fast schon übertrieben, jeder Untertan in diesen Ländern kann jederzeit verhaftet werden und verschwindet. Ohne Haftbefehl, ohne dass Familien informiert werden, ohne dass man einen Rechtsanwalt einschaltet. Und über Jahre leben Familien in diesem Unwissen, was ist eigentlich mit unseren Angehörigen passiert. Es gibt vielleicht mal eine Nachricht, wenn ihr uns gerade in Syrien, weil das eine Geldeinnahmequelle jetzt des Geheimdienstes, wenn ihr jetzt $5.000 zahlt, geben wir euch Bescheid, was dann nie passierte. Und es kann jederzeit jeden treffen. Es gibt keine, sozusagen keine Sicherheit, dass ich nicht verhaftet und gefoltert und verschwinden kann. Keine. Ich kann mich davor nicht schützen. Das war im Irak noch härter als in Syrien, aber auch in Syrien ist dieses Grundgefühl von Menschen gewesen. Ich kann einfach für einen falschen Satz, für irgendetwas, ich kann angezeigt werden von irgendjemand diffamiert, dann werde ich nachts um 4 wegverhaftet und dann hört niemand mehr etwas von mir. Und Folter ist eben auch nicht in diesen Ländern etwas, um Geständnisse zu erzwingen. Folter ist eine systematische Erniedrigung und Brechung von Menschen. Und Folter wird systematisch angewendet, ganz egal, was man getan hat. Also in diesen Gefängnissen wird jeder gefoltert. Frauen werden missbraucht. Es gibt eine solche perfide Vielfalt von Foltermethoden, die man sich in diesen Berichten durchlesen kann. Ich kann über die auch nicht gut sprechen, weil dazu vielleicht noch persönlich, sie sind ja auch, sie dokumentieren alles. Alles wird gefilmt, fotografiert und so weiter und so fort. Und als 1991 die Kurden sich befreien konnten, hatten sie Videoaufnahmen aus dem Geheimdienstgefängnis von Kirkuk, hatte die Kommunistische Partei damals erbeutet, weil jede Folter wurde im Irak gefilmt. Und ich habe damals, ich war Anfang 20, 4 Stunden lang bin ich durch dieses Videomaterial durchgegangen, um es auszuwerten und zu sehen, schickt man das in Human Rights Watch, was macht man damit? Und diese 4 Stunden werde ich in meinem Leben nie vergessen. Ja, also, dass Menschen nicht mehr sprechen können, völlig gebrochen sind, jahrzehntelang da in diesen Gefängnissen sitzen, das ist Teil von Herrschaft. Das ist nicht Teil von Bestrafung, das ist Teil von Herrschaft. Und diese Herrschaft fußt auf der Grundlage, dass der Einzelne gegen diesen Staat und vor allen Dingen seine Sicherheitsdienste keinerlei Rechte hat. Es passt das Vorgiftgas einsetzen, sowohl im Irak als auch in Syrien, mehrmals Menschen als Insekten bezeichnet wurden, die man vernichtet. Also die eigene Bevölkerung, die dissident wird, sind Insekten. Man vernichtet die wie mit Insektenvernichtungsmitteln. Also Giftgas sozusagen gegen Schädlinge. Das ist, und in solchen Aussagen sozusagen kulminiert der Blick dieser Staaten auf ihre eigene Bevölkerung. Ja? Und das alles wiederum geht einher mit einer wahnsinnigen Ideologisierung von allem. Also Schulbücher, Zeitungen, Radioprogramme, Fernsehen, es ist alles nur die Ideologie dieser baathistischen Herrschaft. Es wird nichts, keinerlei Dissidenz, keinerlei abweichende Information, keinerlei Meinung geduldet. Und das führt natürlich auch dazu, dass Leute in diesen Ländern nach Jahrzehnten dieser Indoktrination die Welt durch die Brille dessen sehen, was ihnen da die ganze Zeit eingetrichtert wird. Und selbst wenn sie dagegen sind, sitzt die Brille immer noch sozusagen auf dem Kopf. Ne? Das muss man sich auch mal, wenn man Äußerungen hört von Leuten jetzt vorstellen. Diese Menschen wurden in Schulen, Universitäten, durch Moscheen, Fernsehprogramm, Radioprogramm, alles Mögliche seit Jahrzehnten komplett indoktriniert.
Dieser Umstand, den du genannt hast, eben dieses, es kann jeden treffen. Also ich meine, es gibt dieses berühmte Beispiel im Fall des Irak, wo es eine Sitzung gegeben hat der irakischen Führung und Saddam Hussein da vom Pult aus sozusagen einen nach dem anderen aus der Führungsspitze des Landes sozusagen als Verräter brandmarkt aufgrund irgendeiner herbeifantasierten Verschwörung und alle völlig versteinert sind sozusagen und noch bei jedem Klatschen, der abgeführt wird, immer nur in der Hoffnung, es möge als nächstes nicht sie selbst treffen, bevor sie dann letztlich selbst drankommen und raus vor die Tür gebracht und erschossen werden. Also dieses Niemand ist geschützt, hat sie immer auch auf, bis auf jetzt möglicherweise den Bruder oder Cousin im Fall von...
Und auch bei denen im Irak. Ja. Die Cousins wurden auch umgebracht.
Genau, also niemand, inklusive der Zentren, in den Zentren der Macht sozusagen, war vor dieser Form von Gewalt sozusagen geschützt.
Da vielleicht noch, und genau da haut das mit dem Nationalsozialismus halt nicht hin, weil diese Systeme sind ein Amalgam aus Stalinismus und Faschismus. Also diese Elemente der völligen Unsicherheit erinnern vielmehr an Moskau in den 30er Jahren.
Also, ich muss die ganze Zeit an Köstler-Romane denken, ne?
Genau, ja, oder exakt. Also dieses, es kann jeden treffen, also bei den Nazis war man als guter Volksgenosse eigentlich vor Verfolgung geschützt, wenn man nicht gerade 34 mit der SA zusammen war. Aber diese Unsicherheit, ich kann der loyalste Anhänger dieser Partei sein und aus irgendeinem Grund, ich bin am falschen Ort, irgendjemand, ne, werde ich einfach verhaftet und verschwinde. Ich meine, im Irak ist, und dieses Verschwinden lassen können sich Leute nicht vorstellen. Wir denken, wenn jemand verhaftet wird, wissen wir, der sitzt im Gefängnis. Wenn in diesen Ländern Menschen verschwinden einfach, Man darf nicht nachfragen. Es ist für einen selbst gefährlich, zur Polizei zu gehen und zu sagen, was ist eigentlich mit meiner Schwester, meinem Mann, meinem Vater, meinem Bekannten? Es ist schon, das darf nicht passieren. Ja? Und ich habe ja selber miterlebt, was das bedeutet im Irak, wo man inzwischen, ich glaube, über 500 Massengräber entdeckt hat. Und das sind noch nicht alle. Was es bedeutet, diese Arbeit dann, diese Leichenberge zu sortieren und zu gucken, ob man über DNA-Tests, über irgendwelche Zahnmerkmale herausfindet, wer ist das eigentlich gewesen, damit Familien überhaupt wissen, was ist mit meinem Angehörigen vor 30 Jahren geschehen. Und diese Vorstellung, Menschen verschwinden einfach. Ja, und eben das sind jetzt die Schlangen in Setnaya, also wer die Bilder in Twitter oder auf gesehen hat, da stehen jetzt vor diesem Knast, der ja auch wirklich wie eine Burg gebaut ist, den soll jeder sehen. Jeder im Irak, in Syrien wusste, was ist Setnaya. Das wusste man nicht offiziell, das wusste man in der Flüsterpropaganda. So. Und Leute fahren da sofort mit ihren Autos, ihren Bussen, Motorrädern hin, um zu erfahren, was ist mit diesen Angehörigen passiert und was ist mit Angehörigen passiert, die vielleicht 30 Jahre verschwunden sind. Ja? Und dieses, das ist der Terror. Das ist einfach ein einziger Terror. Und diesen Terror haben Menschen jahrzehntelang gelebt.
Also im Fall von Syrien ist ja, du hast eben gerade erwähnt, dieses, man spricht nicht darüber öffentlich, weil man es auch nicht kann, aber jeder weiß es und es dient natürlich sozusagen als das Gerücht, über das jeder weiß, als Mittel der Unterdrückung, trifft in Syrien ja natürlich genauso auf die Stadt Hama zu, also wo es eben einen Aufstand der Muslimbrüder gab, infolge der Islamischen Revolution in Iran, Ende der 1970er, Anfang der 80er Jahre, und dann gibt es eben den Aufstand der syrischen Muslimbrüder mit einem Zentrum in Hama. Und da wird halt brutal niedergeschlagen. Also das Ortszentrum wird de facto dem Erdboden gleichgemacht durch Luftschläge, durch noch Assad Senior, mit keiner weiß es so genau, 20.000 Toten, 30.000 Toten. Aber jeder weiß, was passiert ist. Niemand weiß genau, was passiert ist, weil man ja nie darüber sprechen kann. Aber trotzdem hat das Wort Hammer einfach ausgereicht, damit jeder wusste, wovon die Rede ist. Und
also und vielleicht nochmal
den Angstzustand sofort natürlich.
Dass Leute hier so wahnsinnig schlecht vorstellen können. Ich habe vorhin mit einer Kollegin telefoniert, die arbeitet in einem Projekt mit Syrern in Europa, wo ein Teil eher der Opposition zugehört und ein Teil noch eigentlich aus dem Regimegebiet kommt, seit Jahren. Sie hat heute zum ersten Mal, haben Leute sich getraut zu sagen, auch ich habe einen Cousin, der verschwunden ist. Leute hatten Angst, das in Deutschland zu sagen, weil wenn das sich rumgesprochen hätte und klar ist, irgendjemand sagt sozusagen, also ein Cousin von mir ist verschwunden, könnte das Repression für die Familie haben. Also Syrer in Europa, die in Europa seit 20 Jahren leben, haben hier ganz häufig nichts über die Situation gesagt, weil sie Angst hatten, dass wenn das rauskommt, wenn sie einen Tweet absetzen, wenn das wird alles kontrolliert von den Geheimdiensten, ja, dann erleidet ihre Familie Repression dort. Und jetzt kommen diese Geschichten, jetzt kommen ganz langsam die Geschichten, ja, auch bei mir und ich hatte und so weiter, das habe ich mich nie getraut zu sagen, weil ich wollte meine Familie nicht bedrohen. Also der Terror hört nie auf. Das ist auch ganz, ganz wichtig. Dieser Terror dieser Regime hat sich so in die DNA, in die Gehirnzellen, in jede Muskelfaser eingefressen, dass das Verhalten von Menschen auch noch über Jahre davon geprägt ist. Dass man Angst hat, ein Gespräch wird abgehört, irgendwo ist eine Wanze, irgendjemand zeigt mich jetzt an und dann mit der Sache, es gab immer diese Sippenhaftung, die ich am allerschlimmsten finde. Also ich konnte weder im Irak noch Syrien sagen, ich bin für das, was ich tue, verantwortlich. Sondern alle wussten, dieses Regime verhaftet und foltert genauso Frauen, Kinder, Eltern, um mich sozusagen damit zu treffen. Das heißt, ich kann noch nicht mal sagen, ich übernehme die Verantwortung für das, was ich tue, sondern es ist immer diese Art von Sippenverantwortung und niemand möchte, dass, wie im Irak geschehen, Babys an die Wand geschlagen werden, weil ich schlecht über Saddam geredet habe. Und die Dimension dieses Terrors kann sich niemand vorstellen und ich fürchte auch, das wird jetzt auch wieder 3 Wochen lang sitzen Leute vor Bildern, wo sie sich nicht vorstellen können, dass es so etwas gibt. Und dann wird das alles wieder vergessen. Wobei man bei Syrien noch sagen muss, ich habe jetzt nochmal geguckt, der erste große, umfassende Bericht über den Terror in Tidmore, also in dem anderen großen Gefängnis, ist 1987 veröffentlicht worden. Und es gab 1996 einen ganz langen Bericht von Human Rights Watch. Also man konnte darüber auch schon lange vor Ausbruch der Demonstrationen, Aufstände in Syrien wissen. Und es war eher schwierig, es nicht zu wissen. Also wer jetzt erklärt, oh, hätten wir das nur gewusst, nein, das konnte man wirklich wissen. Das ist publiziert worden, da gab es Ausstellungen zu Amnesty-Berichte. Also syrische Gefängnisse waren auch weit über die Region hinaus immer dafür bekannt, wirklich Höllenmaschinen zu sein.
Das muss man auch all diesen jenen Besserwissern ins Stammbuch schreiben, die jetzt erklären irgendwie, naja, Assad, das war zwar nicht schön, aber im Vergleich zu den Islamisten vielleicht immer noch das kleinere Übel. Ja, okay, mit denen muss man sich mal über sowas unterhalten oder mal herausfinden.
Man müsste diesen Leuten, ich sage das extrem ungern, weil nun ich auch weiß, was Islamisten anrichten und mit den jesidischen Opfern des Islamischen Staats jahrelang gearbeitet habe. Dieser systematische Terror, diese Massenvernichtung von Menschen, die Baathismus ausmacht, kommen Islamisten nicht ran. Also der IS hätte das gekonnt, der war zu kurz an der Macht, aber das war auch schon wieder teilweise Baathismus. Wir müssen mal klar sagen, gut, Baathisten waren länger an der Macht als verschiedene Islamisten, aber ansonsten kenne ich kein sozusagen islamisch oder islamistisches Regime, das mit so einer Systematik einfach schlicht und ergreifend Menschen vernichtet. Und das sind eben sowohl im Irak wie in Syrien Hunderttausende, im Irak vermutlich geht es sogar über 1 Million um eigener Bürger, die da einfach also umgebracht wurden, nur weil sie am falschen Ort waren, irgendwie vielleicht oppositionell irgendwas Falsches gesagt hatten. Also Baathismus ist in seiner Brutalität, steht hier im ganzen Nahen Osten wirklich einmalig da. Ne? Das muss man einfach so klar auch nochmal sagen. Plus natürlich die ganzen Kriege, die diese Regimes zum Zaun gebrochen haben. Die darf man auch nicht vergessen. Das ist der Iran-Irak-Krieg, das sind die ganzen Kriege von Syrien im Libanon, die furchtbar waren, wie die Syrer im Libanon rumgewütet haben in den 80er Jahren, das spottet jeder Beschreibung. Diese Regimes waren nach innen brutal und nach außen extrem aggressiv.
Man muss sagen, also du hast erwähnt, natürlich ging es darum, alle diese Menschen, die da in die Fänge der verschiedenen Sicherheitsapparate geraten sind, zu brechen durch Folter, durch systematische Gewalt und ähnliches. Und übrig bleiben natürlich nach Jahrzehnten solcher Herrschaft auch einfach gebrochene Gesellschaften, so die jetzt natürlich die Frage auch im Hinblick auf Syrien. Im Fall des Irak liegt der Sturz von Saddam schon länger zurück. Und du hast ja da das näher verfolgt. Gab es im Nach dem Sturz von Saddam im Irak dann irgendwelche Versuche oder irgendeine organisierte Art, das aufzuarbeiten, zu versuchen? Ja. Erzähl mal darüber ein bisschen.
Ja, also nochmal vielleicht einfach ein kleines Beispiel von Wadi. Ne? Einer unserer Fahrer war der jüngste Insasse von Abu Ghraib. Den haben sie 1986 festgenommen und hat 2 Jahre, glaube ich, in Abu Ghraib verbracht, damals als 17-jähriger kurdischer Mitglied einer kurdisch-sozialistischen Organisation. Der hat 4 Scheinexekutionen durchgemacht. Also das ist auch so eine dieser typischen Foltermethoden. Also man weiß nie, in Abu Ghraib wurde jeden Montag gab es Gefängnissäuberungen. Das wusste man. Also jeden Montag wurde so und so eine große Anzahl von Menschen erschossen. Man wusste aber nie, ist man Teil davon oder nicht und erschießen sie einen oder nicht. Also Sonntagabend hat man sozusagen die Information gekriegt, du bist morgen dran. Und dann wurde man da vor das Exekutionspeloton gestellt und manchmal die Augen verbunden und in vielen Fällen fingen die an zu lachen und zu sagen, nee, du bist heute nicht dran. So, und dann hatte man wieder Zeit bis zum nächsten Sonntag, um zu wissen, werde ich ausgewählt oder nicht, werde ich erschossen oder nicht erschossen. Er kann immer noch, wie er sagt, selten mehr als 3 Stunden schlafen. Also das ist fast 40 Jahre her. Und er hat die letzten 30 Jahre in dem relativ sicheren, ruhigen Irak-Kurdistan verbracht, ohne Saddam. Aber das ist immer noch in jeder Hinsicht präsent in seinem Leben. Und er ist einer von 10 Hunderttausenden, die das durchlaufen haben. Ne? Also das wird nie aufhören. Man weiß auch, diese Art von Traumata werden generationsübergreifend übergeben, sozusagen vererben sich fort. Es hat im Irak natürlich, es hätte viel mehr geben müssen. Es war unheimlich wichtig, dass im Irak erstmal die allerübelsten Finger vor irakischen Gerichten verurteilt wurden. Aber das Problem in diesen baathistischen Gesellschaften ist, Aufarbeitung ist wahnsinnig schwierig, weil diese Regime, das geht durch jede Familie. Es gibt Leute, die haben für das Regime gearbeitet, es gibt Informanten, es gibt Leute, die waren in der Opposition. Wollte man das aufarbeiten, müsste man die letzte sozusagen Fabric der Gesellschaft zerstören. Und darum ist leider eben, steht man nach dem Sturz von solchen Regierungen immer vor dieser ganz furchtbaren Frage. Also in diesem Fall wirklich mal Stabilität. Also sozusagen lässt man die ganzen kleinen Fische laufen, die dann in irgendeiner Weise weitermachen können, oder lässt man wirklich sozusagen Recht und Gerechtigkeit zu. Das hieße aber, dass extrem viele Leute sich Widerstand anschließen, es versuchen ins Ausland zu fliehen. Also es ist immer ein unglaublich schwieriger Balanceakt, man kennt das auch aus Europa. Ich hoffe, dass sie das in Syrien jetzt in auch öffentlichen Gerichtsverfahren etc. Aufarbeiten werden. Aber eben diese Art von Aufarbeitung ist extrem schmerzhaft. Und wir kennen ja eigentlich auch aus anderen Situationen und Ländern, dass das erstmal eine Zeit braucht, wo sich Situationen stabilisieren, Menschen eine Zukunftsperspektive entwickeln, bevor sie sich mit ihrer Vergangenheit auseinandersetzen können. Also dass in einem Chaos wie jetzt, völlige Unsicherheit, was passiert, anzufangen, die ganze Zeit irgendwie über diese unfassbaren Brutalitäten zu reden, kann auch sehr, sehr kontraproduktiv sein. Nur als kleines Beispiel, das sieht man, Tom Segev hat das sehr schön in der 70. Million im Israel, wo er sagt, eigentlich hat das 20 Jahre gedauert, bevor eine israelische Gesellschaft sich überhaupt dem stellen konnte und wollte. Und vorher hat sie einfach gebaut, aufgebaut, Kibbuze gebaut, Städte gebaut, Straßen gebaut. Und das ist eine Erfahrung, die ich auch mit zum Beispiel jesidischen Mädchen gemacht habe, die Sexsklaven beim IS waren. Was die erlebt haben, ist jenseits der Schreibbarkeit. Was die aber nicht wollten, war darüber reden. Die wollten irgendeine Perspektive, die wollten schöne Klamotten kaufen, irgendwie einen kleinen Friseurladen aufmachen, die wollten eine Zukunft. Ja? Deshalb sollte man auch ganz, ganz, ganz wichtig, wenn man jetzt mit Syrern zu tun hat, diese Nachfragen sind furchtbar. Wie ist das gewesen oder so? Leute möchten darüber reden, was sie erlebt haben, wenn sie dafür reif sind. Und sie möchten nicht von irgendwelchen Menschen ausgefragt werden, ich das selbst auch erlebt habe zum Teil. Wie ist das eigentlich so, wenn so gefoltert zu werden?
Ich meine, was klar sein dürfte, ist aber auch, dass was auch immer für eine Ordnung jetzt danach kommen wird, also solange zum Teil dieselben Leute, die eben für all diese Folter oder verantwortlich sind oder sie selbst durchgeführt haben, noch an der Macht bleiben oder in ihren Positionen bleiben, wird es eine Zukunft nicht geben können. Zumindest so viel ist klar.
Na gut, ein paar der ganz üblen Finger hat man schon sozusagen in den letzten Tagen ein bisschen extralegal exekutiert. Ja? Ich denke nicht, dass das also so diese wirklichen Folterknechte, egal auf welcher Position, ne, dass die eine Zukunft haben. Aber natürlich hat jeder mitgemacht. Es blieb einem auch nicht übrig. Also man konnte nicht mitmachen. Die Videos, diese Foltervideos aus dem Irak, die ich selbst gesehen habe, die sind aus zwei Gründen gedreht worden. Einerseits als Form von Terror und Dokumentation, aber andererseits, um sie gegen die foltern, einzuwenden. Also viele, die sozusagen, es gibt furchtbare Sadisten und Menschenquäler, die das sozusagen aus Freude gemacht haben. Es gibt aber auch Menschen, die quasi dahin gezwungen wurden. So, und wenn ich einmal ein Video habe, wo ich irgendjemanden folter, wusste ich, das wird gegen mich verwendet, das wird gegen meine Familie verwendet. Das heißt, man ist einmal Teil dieser Mördermaschine und kommt dann auch nur sehr, sehr schwer wieder raus. Ja, das muss man halt auch letztlich wissen, gerade wenn man in Österreich oder Deutschland sitzt. Dieser Baathismus in seinen letzten Jahren im Irak und in Syrien hatte nicht mehr viele glühende ideologische Unterstützer, sondern das System ist darauf aufgebaut, dass es auch ohne Unterstützer sozusagen weiter funktioniert. Deshalb stürzen diese Regimes auch so schwer.
Natürlich ist auch ein Teil der Sache, es werden ja auch die Opfer sozusagen zu Tätern gemacht. Also es gibt ja in diesen Gefängnissen dann die vielen Beispiele, die man jetzt zum Teil auch zu hören und zu lesen bekommt, wo Häftlinge gezwungen wurden, andere Häftlinge zu ermorden oder ihren besten Freund zu ermorden, der mit ihnen im Gefängnis saß oder ähnliche Dinge. Also auch das gibt alles natürlich. Was bis jetzt an Maßnahmen gesetzt wurden, soweit ich das mitbekommen habe zumindest, dass auf der einen Seite wurde eine allgemeine Amnestie zumindest für Militärangehörige verkündet. Auf der anderen Seite hat es jetzt gestern und heute geheißen, dass von Seiten der HTS-Führung, also von Jolani aus, irgendwelche Listen veröffentlicht werden von den schlimmsten Folterern oder eben Verbrechern dieses Regimes, mit denen auf irgendeine Art und Weise sozusagen abgerechnet werden soll, wie auch immer das dann im Detail ausschaut. Das ist sozusagen das, was bis jetzt man weiß über die Vorgehensweise. Oder hast du da noch darüber hinausgehende Informationen?
Nein, wie gesagt, in Syrien ist anders als der Irak. Diese Gefängnisse sind das Herz dieses syrischen Systems gewesen. Das bedeutet Menschen auch unheimlich viel. Ich denke, es wird da auch von unterschiedlichen Seiten einen unglaublichen Druck geben, dass das aufgearbeitet wird. Ne? Und dass da Leute auch zur Rechenschaft gezogen werden. Aber die Frage ist da wirklich, ich mag dieses Wort nicht mehr, wie stabil wird das Ganze jetzt in den nächsten Monaten? Im Irak hat das den ganzen Baathisten in die Hände gespielt, ihr Widerstand. Ihr von Syrien unterstützter Widerstand, weil das Chaos, das da 2005, 6, 7 geherrscht hat, hat natürlich unglaublich geholfen, diese Aufarbeitungsprozesse zu konterkarieren. Das darf man auch nicht vergessen. Und auch in Syrien gibt es genug Waffen und wirklich übelste Finger, die die Möglichkeit haben, wenn sie wollen, mit Terror und was weiß ich was, diese Situation auch nochmal ganz, ganz enorm zu destabilisieren. Und das weiß ja auch jeder.
Ja, und ich meine auch die ausländischen Akteure, jetzt wie der Iran beispielsweise, werden sie nicht einfach kommentarlos damit abfinden, dass sie quasi ihr Kronjuwel verloren haben.
Und auch die Russen nicht. Und wir wissen alle, zu was Russen in der Lage sind, wenn sie Orte irgendwie destabilisieren wollen. Das heißt, ganz egal, was man jetzt über diese Akteure denkt, diesen Jolani und diese HTS, die müssen im Moment ein unglaublich diplomatisches Geschick an den Tag legen, weil sie sich mit Türken, Saudis, Kataris, Amerikanern, Europäern, Russen, Iranern und so weiter in irgendeiner Weise da jetzt koordinieren müssen. Und natürlich nochmal das, was sie brauchen, ist Geld. Also, ich sehe gerade die ganzen Berichte über die Kaptagon-Fabriken, die denen in die Hände gefallen sind. Das war eine der Haupteinnahmequellen Syriens. Syrien hatte Geld von Kaptagon, Iran, Russland und Assad hat noch furchtbar viel Hilfsgelder geklaut. Das waren die Haupteinnahmequellen. Syrien ist komplett bankrott. Also der letzte offizielle, ich habe das schon mal gesagt, der letzte offizielle Haushalt in Syrien waren 2 Milliarden. So, das heißt, die brauchen Geld. Dieses Land ist am Boden. Das ist vollkommen fertig. So, und jetzt ist die Frage, wer liefert Geld mit welchen Bedingungen? Und das wäre jetzt natürlich, um zum Ende zu kommen, eine wichtige Frage, inwiefern da zum Beispiel die Bundesrepublik als bisher zweitgrößter Geldgeber für Syrien, also die syrischen Flüchtlinge und so weiter, die USA, die anderen europäischen Länder in der Lage sind, das auch mit den entsprechenden Forderungen zu verbinden. Bei den Saudis und Kataris und Türken wissen wir, die können immer ihre Gelder mit den richtigen Forderungen verbinden. Die Frage ist jetzt, was macht auch die EU, was machen die USA und andere Länder?
Gut, ich denke, wir können zu einem Ende kommen. Ich finde, es ist wichtig, über diese Dinge zu sprechen, eben gerade jetzt, wenn man in diesen Tagen, wenn man so viel liest von irgendwelchen Bescheidwissern, die erklären, zwischen Assad und den jetzigen Rebellenorganisationen, das sei doch eine Wahl zwischen Pest und Cholera oder im Zweifelsfall sogar Pro-Assad-Partei ergreifen, weil sie irgendwie die große Islamistengefahr an die Wand malen. Also vor dem Hintergrund sollte man sich dann das schon nochmal vor Augen führen, um was für ein Regime sich da gehandelt hat. Lieber Thomas, herzlichen Dank, dass du jetzt schon wieder für uns Zeit gefunden hast.
Ich kann, wie gesagt, nochmal, es gibt wer sich dafür ein bisschen mehr interessiert, ich kann wirklich, auch wenn es schon 40 Jahre alt ist, von Kanan Makia, The Republic of Fear, wirklich nur empfehlen. Und es gibt das Buch über die Caesar's Files, inzwischen glaube ich auch auf Deutsch. Und 2016, wir mit Amnesty haben wir hin und wieder ein paar andere Differenzen, aber manche Sachen von Amnesty kann man auch bewerben. Es gibt über die Gefängnisse und das Gefängnissystem in Syrien einen sehr, sehr guten Amnesty-Bericht von 2016, auch über Setnaya mit einem sehr, sehr erschütternden Film, den sie damals gedreht haben, den ich wirklich nur empfehlen kann, auch ja, und dabei mit diesem Grusel, das ist von 2016. Das ist vor 8 Jahren gedreht worden und die letzten 6 Jahre hat, glaube ich, niemand irgendetwas über Gefängnisse in Syrien geschrieben, veröffentlicht oder gesprochen. Es war vergessen.
Wir werden auf jeden Fall einige Links von dir erwähnten Buch von Kanan Makia, was wiederum kein Zufall ist, dass nie auf Deutsch erschienen ist. Aber wir werden auf jeden Fall ein paar Links in die Beschreibung dieses Videos hinzufügen, auf das man sich dann
noch... Genau, ich kann ja auch noch ganz am Ende, auch wenn es alt ist, wir haben damals 2002 dieses Buch herausgegeben, Saddam Husseins letztes Gefecht, in dem zum Beispiel das erste Mal Kanan Makia auf Deutsch geschrieben hat, nehmen auch einige Artikel wirklich nochmal über dieses basistische System detailliert veröffentlicht worden.
Gut, also dann nochmal herzlichen Dank, Thomas. Ja, vielen Dank, werte Zuseher und Zuseherinnen. Ich hoffe, es war für Sie ebenso interessant zu schauen. Wenn Sie das so empfinden, dann können Sie gerne unseren Kanal abonnieren. Das ist immer gut für YouTube, für unsere weitere Verbreitung. In diesem Sinne, herzlichen Dank und auf Wiedersehen.
Eine Produktion von MENA Watch, dem unabhängigen Nahost-Think-Tank. Auf unserer Website finden Sie täglich aktuelle Informationen und Analysen. Besuchen Sie uns. Eine Produktion von MENA Watch, dem unabhängigen Nahost-Think-Tank. Auf unserer Website finden Sie täglich aktuelle Informationen und Analysen. Besuchen Sie uns.